Finale.
Oh.
Finale.
Oh.
So, mit der Gesangseinlage zu Beginn sind jetzt alle wach und herzlich willkommen zur finalen Folge zur WM, oder Philipp?
Ja,
Nee, noch nicht zur WM, aber vielleicht aber zu dieser...
fürs Finale.
Fürs Finale, die zum Finale Halbfinale, Folge. Übers Finale und dem Spiel um Platz 3.
Genau.
Die heutige Folge. Die Taktung wird höher, Philipp. Richtig erwischt hat es mich jetzt zu den Halbfinals, wo es dann doch sehr schnell nach den Viertelfinals ging. Finale ist dann weniger überraschend, dass das dann halt kurz nach dem Halbfinale ist.
Macht Sinn, ja.
Aber die WM, so lang wie nie, so ja, ereignisreich wie seit langem nicht mehr, vielleicht weniger des Sportlichen, mehr der Regelauslegung wegen.
Ja.
Wir hatten das im letzten Mal schon gewonnen, Philipp, du hattest bei Instagram so einen schönen Post gemacht mit wer gewinnt, der Sport oder die Politik, das Reglement.
Ja.
Was ist dein Fazit nach den beiden Halbfinals?
Also, ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr resilienter Mensch und hab's nicht so mit Verschwörungstheorien.
Nee, das ist
aber okay. Kai, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die letzten beiden Spiele Dinge mit meinen eigenen beiden Augen gesehen, die so im Fußball nicht passieren.
Die sonst nicht passieren, ne?
Nein.
Ja.
Also, in beiden Spielen muss ich sagen, also Chapeau, da hat die FIFA auf jeden Fall das richtige Finale organisiert.
Sie haben die Tage perfekt genutzt, um alles zusammenzuschieben, zurechtzumachen. Also die haben sich richtig hübsch gemacht.
Aber lass uns das ruhig mal chronologisch durchgehen. Dann kann ich mich hier auch gezielt aufregen und hier nicht so global dann...
Globaler Rant ist auch tatsächlich uninteressant. Wir wollen ja ins Detail gehen, Philipp. Ein Detail, was mir aus dem Halbfinale Frankreich gegen Spanien im ersten Halbfinale in Erinnerung geblieben ist, war die Schalte, der Switch im Fernsehen von dem Spiel auf Gianni Infantino und seinen Mannen.
Ja.
Und die lauten Buhrufe, die im Hintergrund waren, und der ZDF-Kommentator...
Echt Buhrufe? Ich habe keine Buhrufe gehört. Buhrufe, sag bloß, da gab es Buhrufe im Stadion.
Ja, auch die Regie konnte da nicht klatschen.
Nein.
Da gab es Buhrufe und der ZDF-Kommentator oder ARD-Kommentator kommentierte das mit den Worten, und jetzt hören Sie mal ganz genau hin, darunter waren Buhrufe. Also so sehr deutlich darauf hingewiesen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, Philipp, denn das Spiel war Frankreich gegen Spanien so vom Leistungslevel her ausgeglichen bis zum ersten Tor, was fällt.
Ja.
Die Franzosen mit viel weniger Möglichkeiten nach vorne, weil gut gestoppt.
Mhm.
Die drei Spitzen, Olise, Dembélé und Mbappé, konnten ihren Zauber nur wirklich partiell so blitzen lassen. Es gab eine Szene mit einem klasse Ball von Dembélé auf Mbappé, der den Ball dann aber aufgrund von Talent verliert.
Mhm. Ja.
Und dann sind die Szenen sehr rar gesät bei den Franzosen, bis zu dem Lucas Digne, den wir im Viertelfinale ausgemacht hatten, als Schwachstelle Frankreichs, Philipp, da war dein Riecher exorbitant gut.
Mhm.
Was passiert?
Ja, was passiert? Also das ist für mich ist das persönlich der erste Aufreger.
Ja, deswegen bin ich so gespannt.
Ja, wir bleiben erstmal beim Sportlichen.
Ja.
Also es ist der klassische Fall von Verteidiger will klären, aber schläft dabei.
Genau.
Also du spielst halt in einem WM-Halbfinale. Ne? Also so ein bisschen Körperspannung, so ein bisschen Wachsein, ne? So ein bisschen wie die Engländer sind, so ein bisschen alert, ne? Also so ein bisschen bei der Sache sein solltest du da schon, aber es ist der Klassiker. Der Ball schwebt sozusagen lange in der Luft und du holst aus, um ihn wegzukloppen.
Ja.
Ne? Und in der Zwischenzeit füßelt der Gegner da rein. Ne? Das ist so der Klassiker, das hast du in der Bundesliga auch immer wieder, Klärungsversuch. Und da spitzelt dann einer dazwischen.
Ja.
Ne, so, also soweit, so gut. Was natürlich mein Problem ist, ist halt, Jamal riecht den Braten.
Ja, klar.
Das macht er clever, weil das halt diese klassische Situation ist.
Rücken zum Feld, der Verteidiger sieht es nicht, dreht sich nach rechts rum mit dem Ball, mit dem linken Huf dann da rausknallen. Genau.
Hm. Genau so. Also das ist also, wenn du einen guten Riecher hast, dann gehst du da rein und das macht Jamal auch. Kriegt eben den Ball und wird dann am Ende getreten. Was mich bei der Situation stört, ist ganz einfach, dass Jamal sieht ja oder weiß, dass er gleich getroffen wird.
Genau, darauf
wartet er, ja. Das heißt, er dreht sich mit dem Körper so rein, dass es eben keine böse Situation wird. Das Problem ist allerdings, in dem Moment, wo er sich so reindreht in den Tritt, sage ich mal, spielt er den Ball mit dem Oberarm. So, und ich bin jetzt kein Regeltechniker, aber soweit ich weiß, zählt der Oberarm als Handspiel. Und das bedeutet, wenn ich aktiv, und was Jamal ja macht, weil er geht ja aktiv zum Ball, um den Ball von Dinier wegzuspitzeln, geht er aktiv mit dem Oberarm zum Ball und spielt den Ball aktiv mit dem Oberarm und wird eine Zehntelsekunde danach getreten.
Ja.
So, und laut das Definition ist das eben ein Handspiel. So, ja. Denn, wir müssen es mal anders betrachten, würde Jamal den Ball so über die Linie befördern zum Tor, müsste der VAR eben das Tor zurücknehmen, weil es eben nicht gestattet ist, mit dem Oberarm ein Tor zu erzielen. So, und wenn es nicht gestattet ist, mit dem Oberarm ein Tor zu erzielen, dann ist es auch nicht gestattet, mit dem Oberarm den Ball zu spielen.
Den Ball zu spielen,
so, ja. Und in dem Moment, wo er mit dem Oberarm den Ball berührt, ist sozusagen der Schiedsrichter Pfiff. Ja. Und alles, was danach passiert, ist irrelevant. Und somit ist es ein Handspiel von Jamal. Das Handspiel muss als Foul gepfiffen werden. Dann gibt es Freistoß Frankreich. Das ist meine Regelauslegung. Und ich glaube, und wir können ja mal gucken in der nächsten Bundesliga, wie das da passiert.
Saison, genau.
Bei ähnlichen Situationen, Oberarm, ne, spielt er mit dem Oberarm im Mittelkreis den Ball, ist es ein Foul, komischerweise im 16er nicht.
Genau, das ist tatsächlich ein Aufreger, den kann ich auch nachvollziehen. Rund um diese Situation, Elfmeter wird dennoch gepfiffen.
Ja.
Euer Sabal schießt den auch ja, ziemlich gnadenlos. Souverän dann, ja. Genau. Rein, sodass die Spanier eben 1-0 in Führung gehen. Der Schiedsrichter aber auch durch die Bank weg in diesem Spiel eher immer ein bisschen behind, möchte ich sagen. Also immer den Schritt zu langsam, zu weit weg vom Ball, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Man könnte jetzt meinen, das dürfte kein Problem sein. Es gibt ja nicht nur einen, sondern es gibt fünf plus
ja.
drei im Keller. Also ja. Gibt ja einige, die dort pfeifen dürfen. Nun sieht diese Situation aber weder der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte oder der Fünfte noch, oder die vier halt auf dem Feld oder die drei im Kellerraum.
Genau, und der VAR muss es sehen, weil der 28 Zeitloop zur Verfügung hat. Also für mich ist es ein ganz klares Versagen des VAR.
Mhm.
Ne, ich meine, dafür wurde er eingeführt, ne, für Situationen.
Another one.
Ja. Wo eben der Ref auf dem Feld das nicht sieht, kann ich auch verstehen. Ne? Also es ist eine heikle Situation, also dass Dinje da ja mal tritt, das ist gar keine Frage, ne?
Ja.
So, aber dass du dann eben vorher dieses, ob das jetzt Oberarm oder Schulter ist, ne, das mache ich den Feldschiedsrichter nicht zum Vorwurf.
Nee, aber dafür geht das zu schnell. Er dann ja auch entscheiden können in der Review, ne?
Aber da muss eben der VAR sagen, sorry, ist ja alles schön und gut, aber das ist Oberarm und Oberarm ist Hand und Hand ist eben ein strafbares Vergehen im Fußball.
Ja.
Von daher nehmen wir das zurück. Und ob der Arm jetzt angelegt ist oder nicht, ist völlig irrelevant, weil die Frage oder der Punkt ist ja, er geht ja aktiv mit dem Körper, also dem Arm zum Ball. Also er wird ja nicht angeschossen. So, das heißt, er geht ja aktiv mit seinem Oberkörper hin und somit geht er auch aktiv mit seinem Arm zum Körper, weil der Arm ist schlichtweg angewachsen am Oberkörper. Von daher ist das für mich ein glasklares Handspiel. Will aber auch sagen, also, dass ihr mich da draußen nicht falsch versteht, also Frankreich ist völlig zu Recht ausgeschieden.
Ja, denn, na? Also du sagst es ja, also nach dieser 1-0 Situation, ist, glaube ich, ist noch in der ersten Halbzeit, dass das 1-0
ja,
fällt.
Ja, das ist relativ früh, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten war das, glaube ich.
Gehen die Franzosen in die Pause. Und es steht 1-0, also Frankreich hat die Chance auch noch nachzujustieren, in der Strategie noch nachzujustieren. Jetzt ist meine Frage, Philipp, so ein bisschen, warum schaffen es die Franzosen nicht nachzujustieren? Denn in der zweiten Halbzeit kommen sie aufs Feld und haben weiterhin keine Chance. Die
ja.
Spanier halten einen enorm hohen Ballbesitz. Das ist halt deren Fußball, ist halt deren Ballbesitz. Fußball, wir sprachen darüber, jeder spielt seinen Fußball, Powerplay bei den Franzosen.
Ja.
Die Spanier eben Tiki-Taka, kann man es nennen, aber Ballbesitz-Fußball und dann eben durch Kombinationen und davon gab es einige schöne Kombinationen. Ja. Fabian Ruiz hatte eine tolle Chance
ja.
nach toller Kombinationsstaffette im Vorfeld. Also da gab es mehrere Chancen auch für die Spanier, war nicht so, dass es diese zwei Chancen gab und dann war es das. Da mussten die Franzosen schon ordentlich kämpfen. Warum schaffen es die Franzosen in der zweiten Hälfte nicht, das zu drehen?
Ja, also du hast es ja angesprochen, wir haben ja gesagt, das Rezept der Franzosen ist ja Powerfußball.
Mhm.
Und die für mich ist die Antwort relativ simpel. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon gesprochen. Die Spanier hatten einfach so oft und so viel den Ball, dass du natürlich mit deiner Power im Prinzip dann die zwei Chancen, die du hast, nutzen musst.
Mhm.
So, weil du hast eben dann eben nicht den, oft genug den Ball, um eben 7, 8, 9, 10 Mal sozusagen im schnellen Umschaltspiel mit deinen Ausnahmekünstlern eben dann den Gegner zu überwältigen,
ja.
Weil du dann eben diese 10 Momente einfach schlichtweg nicht hast, weil du einfach den Ball nicht oft und lange genug hast. Weil du
kreieren kannst.
So, ja. Und du hast es angesprochen, Mbappé war ja einmal frei durch. Dann die Chance von Doué in der zweiten Halbzeit, wo der Keeper draußen ist. Klar sind das so 50-50-Chancen, aber auf der anderen Seite, Spanien macht halt diese 50-50-Chancen, ne? Oder nutzt dann eben den Abpraller vom Keeper für das Tor. Und die Spanier haben einfach die Franzosen, und das so spielen die Spanier seit 20 Jahren, ne? Also die stehen einfach extrem hoch mit der Kette,
ja.
Und haben einfach keine Ballverluste.
Genau, enorme so. Ballsicherheit.
Und,
ja.
Und der Punkt der Franzosen ist ja klar, der Gegner verliert den Ball, du schaltest um mit deinen drei Weltstars und überwältigst den Gegner. So, ja, dumm ist halt, wenn der Gegner den Ball nicht verliert, ne?
Ja, wenn der Gegner den Ball hält und hält und hält und hält
und so, schiebt, ne? und schiebt, ja. Und du ja selber als Franzosen gucken musst, die haben ja nicht nur den Ball, sondern die sind ja mit jeder Situation potenziell gefährlich.
Ja.
Ne, es ist ja nicht nur so, dass die Spanier einfach den Ball haben, weil sie den Ball haben wollen, sondern eben sich potenziell halt bis zu deinem Tor durchkombinieren können, was ja auch deren Rezept ist. Und dementsprechend ist es halt einfach so, du musst halt extrem viel rennen, ne, weil die Ballstaffetten da mit Rodri und Dani Olmo und Fabian, das war schon frech teilweise, ne? Also,
ja.
dass die da schön hier Dreiecksfußball gespielt haben im Mittelkreis gegen die Franzosen, das ist schon frech und dreist und grenzt an Gotteslästerei, aber ich sag mal so, wenn du es halt kannst, ne? Also die Franzosen hätten den Ball ja erobern können, wenn sie es denn gekonnt hätten.
Genau, wenn sie es gekonnt hätten, ne? Also wenn sie die Chance überhaupt irgendwo gehabt hätten. Also so war auch meine Verständnis dieses Spiels. Es hat nicht daran gelegen, dass die Franzosen im Zweifel nicht wollten, sondern eher daran, dass sie es nicht konnten,
ja.
Spanier dort vom Ball zu trennen. Das Spiel geht nicht 1-0 aus. Spanien hat, genau wie du richtig sagst, eine dieser Kombinationsmöglichkeiten zum Schluss wieder und legt dann schön ab für Porro, glaube ich. Ne? Wie heißt der Mann?
Pedro Porro, ja.
Pedro Porro, von Tottenham, genau.
Ja.
Legt den Ball dort ab und der trifft, rettet dadurch nicht nur Tottenham durch seine Tore vom Abstieg, sondern die spanische Nationalmannschaft auch ins Finale dieser Weltmeisterschaft. Denn das Spiel geht 2-0 aus. So richtig einen Reim darauf machen, warum, wieso, weshalb die Franzosen da raus sind, glaube ich, konnten die sich auch erst nach der Analyse.
Ja.
Weil gefühlt haben sie nicht schlecht gespielt. Sie hatten keine großen Fehler, keine großen Patzer drin. Waren keine Aussetzer von, bis auf den Dinja-Aussetzer vielleicht. Ja, ja,
genau.
Weil du das, egal ob Jamal das Ding mit Hand spielt oder nicht,
ja, so nein, also
verteidigen darfst.
Dinja, das war schon ein Totalaussetzer von Dinja. Ne? Also das so. Wir uns nicht falsch verstehen.
Genau,
ja,
das hat er auch nicht, deswegen war Dinja auch nicht danach am Lamentieren darüber, der hatte sich ein bisschen geärgert, glaube ich, über sich selber, dass die Situation so dumm lief, aber eine Chance hatte er, also er hatte eine Chance, das auch anders abzumoderieren dort auf der linken Seite des Feldes. 2-0 geht das Spiel aus, die Spanier also im Finale dieser Weltmeisterschaft. Und dann ging es gestern drum, Philipp, ja. Um zu dem anderen Spiel zu switchen.
Ja.
Ging es gestern drum, wer dann der Kontrahent würde für die La Furia Roja.
Mhm.
Ja, und da stand auch kein geringerer als die Three Lions und die Albiceleste.
Die Albiceleste, genau.
Also die Mannschaft um Harry Kane und Jude Bellingham gegen Messi und Konsorten.
Genau.
Könnte man sie nennen. Philipp, ich weiß, dass dich das Spiel emotional berührt.
Ja.
Und dass mir das auch deswegen finde ich das auch immer schwierig, da so jetzt als Außenstehender drüber zu sprechen, von der Seitenlinie, weißt du. Du stehst nämlich mitten im Mittelkreis,
ja,
bei dem Spiel.
Ja,
ich
natürlich.
Konnte auf der Tribüne sitzen, mir das gestern sogar stumm noch angucken auf dem PC. Ja, ich musste nicht mal den Kommentator hören, um zu sehen, was da passiert. Und konnte auch tatsächlich die Engländer butzen sehen. Philipp, mal zum Spiel.
Ja.
Die ersten 45 Minuten.
Mhm.
Ich verstehe, dass Donald Trump dieses UFC-Ding manchmal vergleicht mit dem Fußball, denn das war eher mit Ringen und Treten und Kämpfen verbunden als mit Fußball. Wie hast du es erlebt?
Also das, ich bin ja da ein bisschen emotional angegriffen, das stimmt wohl. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir natürlich professionell und ordnen das natürlich richtig ein.
So wie wir eh und je waren.
Also genau, so wie wir eben sind. Und also ist für mich ein Skandal. Also
wir bleiben professionell.
Sag ich dir, Kai, also wenn es ein Skandal ist, dann ist es ein Skandal.
Ja, nein,
dann,
wir müssen
dann,
das Kind
dann
beim Namen
muss ich das Kind auch beim Namen nennen, dann ist das einfach so. Nein, also es ist natürlich, also wie die Argentinier aus der Kabine kommen. Also siehst du ja schon, als die Hymne gelaufen ist, hast du ja schon gesehen bei den Argentiniern, ne? Also, weiß ich nicht, die haben irgendwie eine Woche nichts zu essen gekriegt oder weiß ich, oder mussten auf dem Boden schlafen oder irgendwie sowas. Also, weiß ich nicht, vielleicht mussten die nochmal zum Drogentest. Oho. Aber die hatten Bock.
Ja, die wollten alle. Nicht nur die, sondern auch alle Argentinier im Stadion in Atlanta, ja.
Und das muss ich sagen, das ist erstmal geil. Also so. Ne? Also wenn die so heiß sind, ist es erstmal eine geile Sache.
Ja.
Was natürlich überhaupt nicht geil ist, ist dann die Idee von den Argentiniern, einfach Jude Bellingham so lange zu treten, bis er keinen Bock mehr hat, Fußball zu spielen. Hm. Ne? Also ich habe jetzt nochmal mit die Wiederholung nochmal ganz in Ruhe heute reingezogen.
Ja,
mit der Distance, ja. Enzo Fernandes, ne? Also der Sechser/Achter bei den Argentiniern, hätte 3 gelbe Karten sehen müssen. Also 3 Einzelfouls, die jeweils in jedem anderen Spiel auf dieser Welt eine gelbe Karte sind. Also wir können jetzt in der kommenden Bundesliga-Saison, können wir ja mal gucken, dann können wir mal zählen, für wie viel dieser Fouls es jeweils eine gelbe Karte gibt.
Ja.
Und das heißt, Enzo Fernandes hätte den Platz zur Halbzeit verlassen müssen. Dann gab es ja noch eine Szene, wo er von hinten in Bellingham reinläuft, für das Foul die gelbe Karte hätte sehen müssen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ach ja, ich habe ja noch einen Ellenbogen und den Ellenbogen ramme ich ihm einfach in den Nacken. So, das könnt ihr euch in der Wiederholung reinziehen. Es ist so passiert. Weder der Ref noch der Video Assistant Referee sehen das oder wollen es sehen. Also das ist eine klare rote Karte, weil das ist eine Tätlichkeit. Mhm. So, das heißt, Enzo Fernandes hätte 3-mal gelb, ist 1,5-mal rot, plus die rote Karte für die Tätigkeit. Also das heißt, Enzo Fernandes hätte die zweite Halbzeit nicht erleben dürfen.
Ja, okay.
So, und das ist, leider hat das mit dem Sport überhaupt nichts zu tun. Ne? Und auch die anderen Argentinier, gerade in der Defensivreihe, haben sich auch massivst im Sport vergriffen. Ne? Und dass dann der Achter von England, Elliot Anderson, fürs erste Foul an Messi gleich direkt die gelbe sieht. Das ist auch, wo ich mir auch mal so denke, so Junge, also Ref, ne? Ob das sein muss.
Ist aber auch in der Rückwärtsbewegung.
Ja, stimmt.
Und Messi mit dem Zug aufs Tor. Anderson ist der Letzte nach 3, der ihn stoppt. Messi geht, nimmt 2 mit, vernascht 2 und Anderson langt dann halt mit den Beinen zu und stoppt ihn, also auch schon taktisches Foul. Nicht nur ein Foul, sondern eben auch taktisch.
Ja,
ja.
Stimmt, gebe ich dir recht. Mhm. Das Problem ist halt nur, wenn Enzo davor 3 gelbe Karten hätte sehen müssen und dann siehst du halt für sowas halt dann direkt eine gelbe.
Gut.
Das ist schon skandalös.
In dem Fall muss man dann dazu sagen, dass beide Seiten sich nicht viel gegeben haben in der Art und Weise des Spiels. Es ist beide ziemlich ruppig an den Tag gegangen.
Also als die Engländer gemerkt haben, was die Stunde geschlagen ist, da haben die natürlich auch hingelangt.
Genau, dann war die erste Dreiviertelstunde eigentlich nur ein Hauen und Stechen. War wenig fußballerisch bei, weshalb man das Ding auch auf stumm nebenher gucken konnte, weil nichts passierte, außer das Mittelfeld hoch und runter gerannt wurde und sich dann kurz vorm 16. mal auf die Nase gegeben. So sah dieses Spiel für mich aus. Messi, und das ist eben dann auch wieder der Punkt, ist aber auch natürlich immer der Fokuspunkt auch der Engländer gewesen in diesem Spiel. Die wussten natürlich, dass dieses Spiel auch auf Messi aufbaut. Die Argentinier auch ihre Stärke auch auf Messi aufbauen. Das wird zum Schluss ein bisschen zum Verhängnis, Philipp. Aber wir schauen erstmal auf das erste Tor der Engländer.
Ja, ich würde gerne vorher nochmal gucken. In der ersten Halbzeit würde ich gerne bleiben, weil ich habe ja gesagt, ich glaube jetzt an Verschwörungen.
Ja, gut.
Was ich relativ interessant fand, ist die Schiedsrichteransetzung. Mhm. Na? Also das Spiel pfeift ein US-Amerikaner. Mhm. So, und jetzt frage ich mich natürlich, wir sind in einem Weltmeisterschafts-Halbfinale und du holst einen Schiri aus der zweiten deutschen Bundesliga. Mhm. Also die Major League Soccer, der amerikanische Fußball, ist maximal auf dem Level der deutschen zweiten Liga. Und das ist schon schmeichelhaft für den amerikanischen Fußball,
ja,
weil wir ja wissen, wie stark unsere zweite Liga ist. So, und dass du ein solches Spiel, wo jeder einzelne Spieler, ich will nicht sagen Weltklasse-Niveau, aber auf seiner Position Top 5 der Welt ist. Mhm. Also ein höheres Regal für die Spieler, die da gespielt haben, gibt es nicht. So, und dann holst du dir einen Zweitligaschiedsrichter.
Mhm.
Also das alleine, ja, ist für mich schon in höchstem Maße verdächtig. Ne, warum nimmst du hier nicht den Franzosen, Letizier, der das Champions-League-Finale, das Champions-League-Finale vorletztes Jahr gepfiffen, oder was ich hier nimmst, von mir aus den Siebert oder so, ne, hat das Champions-League-Finale auch nicht gut gepfiffen, aber immerhin besser als der jetzige Amerikaner. So, du hättest einen Spanier aus der spanischen Liga pfeifen lassen. Ich meine, der hat so mit Klassiko-Erfahrung, ne? Real Barca.
Ja, gut, wirst du alles nicht tun, so, weil die, ne, potenziellen Gegner Frankreich, Spanien sind. Und du musst die ja ansetzen. Also, du wirst niemanden
pfeifen lassen,
dessen Nation im Finale.
Ja, gut, Gegner, aber dann nimmst du den Franzosen. Weil Frankreich war ja raus, einen Tag vorher.
Ja, aber du musst dir nicht einen Tag vorher einen Schiri suchen.
Nee, aber wenn ich die FIFA bin, dann suche ich mir den besten Schiedsrichter. Und das ist eindeutig nicht gelungen. Das alleine ist schon für mich Indiz, dass...
Gibt nicht nur
dass,
vier Schiedsrichter auf dieser Welt, gibt noch mehr, genau.
Na, und das, also als ich das gesehen habe, direkt wusste ich gleich direkt, oha. Oha. So, du wolltest was Sportliches von mir.
Ich wollte über das erste Tor der Engländer mit dir sprechen,
ja,
über Gordon, der, ja, nach einer Ecke, ne?
Nee, langer Ball rechts raus. Auf die Flanke und dann Morgan Rogers mit seinem Startelfdebüt, glaube ich, bei den Engländern, flankt den dann ganz klassisch englisch einmal quer vors Tor und ganz hinten steht so halb ungedeckt Anthony Gordon, der sich so dann so einen Meter davon stiehlt von seinem Verteidiger. Der spitzelt den dann über die Linie. Also das ist ja so, wenn die Flanke gut kommt und du ungedeckt bist, so dann bist du halt als Torwart und Verteidiger dann halt einfach eben machtlos, weil alles andere würde dann einfach in einem Elfmeter enden.
Ja.
Von daher, gute Flanke, Stürmer hat sich gut freigelaufen und dann steht es 1-0.
Also ein ziemliches Tuchel-Tor, könnte man sagen. Also mit dem Mantra, wenn da eine Flanke kommt, muss da einer stehen.
Genau.
So wie bei Mainz, Dortmund, Chelsea, überall schon, bei den Bayern dann zum Schluss auch eben trainiert. Also ein unspektakuläres Tor an sich.
Ja, genau.
Wichtig für die Engländer.
Allerweltstor, ja, genau.
Wichtig für die Engländer, denn ab dem Moment ändert sich die Dynamik des Spiels und des englischen Spiels vor allen Dingen. Mhm. England bzw. Tuchel merkt, dass die, also möchte eher defensiv umschalten, hat eher die, anstatt die Viererkette hinten eine Fünferkette im Kopf,
mhm,
wechselt drei Verteidiger durch. Bringt dort also neue Manpower, das merkt man zum Schluss sehr, sehr stark, gerade bei Bellingham, Kane, der ganzen Sturmreihe, die dann in den letzten Viertelstunde, 20 Minuten so gut wie gar keine Aktivität mehr haben,
ja,
sich komplett abmelden. Dieses Abmelden liegt aber nicht nur daran, dass die Engländer keine Lust mehr haben, nach vorne zu spielen, sondern liegt auch daran, dass die Argentinier natürlich viel, viel intensiver pressen und natürlich auch die auf den Ausgleich gehen wollen.
Ja, klar.
Das
ist ein K.O.-Spiel, ne?
Das Argentinien, aber wenn sie den Ausgleich macht, nicht aufhört,
mhm,
kennen wir aus dem Ägypten-Spiel, dass, ja, diese Mannschaft weiß, dass man Spiele auch in der regulären Spielzeit entscheiden kann.
So ist es.
Das 1-0 dann fällt, glaube ich, via Kopf auch, oder?
Nee, das 1-0 ist der Fernschuss von Enzo.
Ach, das ist das 1-0, mhm, genau.
Ja.
Also typische Situation, rechter auf der rechten Seite, Messi, ich glaube, via Ecke kriegt Messi den Ball.
Genau, ich glaube, es ist eine kurze Ecke. Jed Spence von England rutscht weg. Somit hat dann, ich glaube, es war sogar Messi.
Ist es Messi, der den Ballpass spielt,
hat, ja, da auf jeden Fall extrem viel Zeit, kann zwischendurch noch seine Picknickdecke ausbreiten.
Drei Engländer kommen zum Picknick vorbei,
genau, kann noch
decken Messi.
Genau, und dann hat er einfach so viel Zeit und dann spielt er den Ball rüber, Enzo natürlich dann ungedeckt.
In den Rückraum 20
Meter. Genau.
Und der macht eigentlich das, was so ein Stürmer oder was so ein Fußballspieler machen muss, packt einen ganz guten Schuss,
ja,
aus. Nichts Bemerkenswertes, aber eben ein Fernschuss und der geht, ja, rein.
Genau.
Da sieht Pickford, aber dann sieht er nicht schlecht aus, weil er keine Chance hat bei dem Schuss. Komplett frei, komplett kann sich aussuchen, welche Ecke er schießt. schießt in die linke und Pickford streckt sich, kommt aber nicht dran. Ist damit ausgeglichen das Spiel. Und die Argentinier furios am Weiterarbeiten. Die Engländer, und das merkt man dann, haben sich eben auf die Situation schon eingelassen, das 1-0 zu retten.
Ja.
Das merkt man jetzt auch, dass die Wechselkontingente schon so gut wie erschöpft sind. Tuchel reagiert in dem Moment nicht, lässt das 1-1 laufen. Und die Argentinier, aber auch wenige Zeit später, ich glaube in der 85. Minute wird das 1-1 geschossen. Mhm. In der 7 Minuten später, in der 92. Minute fällt dann das 2-1.
Genau.
Durch niemanden Geringeres als denjenigen, den wir auch in diesem Podcast das ein oder andere Mal schon in den Mund genommen haben.
So ist es.
Lautaro Martinez, der, wie du sagtest, Banco.
Ja, Banco.
Bei den Argentiniern lange saß. Jetzt schießt der die Engländer ins Unglück. Tuchel reagiert. In dem Moment, wo, also hat ihn wahrscheinlich vorher schon also reagiert.
Ganze 5 Minuten vor Schluss bringen die Engländer dann
nochmal Rashford und einen zweiten genau. Offensivmann, den letzten, den sie auf der Bank hatten, bringen sie noch ins Spiel. Natürlich weitaus zu spät, denn die restliche englische Mannschaft ist, ja, ist kaputt nach 92 Minuten und 6 Spielen oder ja, 7 Spielen in den Knochen bis zum Halbfinale.
Ja, komischerweise, Kai, und jetzt werde ich wieder sauer.
Ja.
Du sagst es natürlich, die Engländer kaputt. Erstmal ist das eine billige Ausrede, die ich nicht zählen lasse von dir.
Ja.
Ganz einfach deshalb, weil die Argentinier haben genauso viele Spiele gespielt.
Ja.
Und die
ja,
sind halt nicht kaputt. So. Und weißt du, und das liegt einfach schlichtweg daran, wenn du eben nach dem 1-0 das Fußballspielen einstellst und den Argentiniern die 60 Meter des Feldes einfach kampflos überlässt.
Ja.
So, dann laufen natürlich vorne deine Offensivspieler, müssen dann natürlich die ganzen Löcher zulaufen, ne? Vorne. So, und dann sind die natürlich irgendwann müde, ne? Und das ist natürlich, und Kai, jetzt kommt der Unterschied. Die Spanier dachten sich nach ihrem 1-0, lass mal einfach genauso weiterspielen. Hat ja ganz gut geklappt.
Mhm.
So, und die Engländer, und das war wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, direkt nach dem 1-0 schlichtweg das Fußballspielen eingestellt.
Ja, ja.
So, und das ist für mich einfach ein riesengroßer Coaching-Fehler. Weil die stellen sich ja nicht von alleine hinten rein. So, ne? Das ist ja eine taktische Anweisung von der Seite, dass da das 1-0 irgendwie verwaltet werden soll.
Mhm.
Weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass da einfach zwei Führungsspieler von den Engländern sagen, so, ja, okay, komm, lass mauern. Ne? So, und selbst wenn, dann muss der Trainer die Anweisung geben, hier wird nicht gemauert. So, und dann muss er eben nicht einen dritten Innenverteidiger einwechseln. Ja. So, da muss er halt einen zweiten Stürmer einwechseln.
Mhm.
Ne? Oder da muss er Kane rausnehmen oder was weiß ich, oder Anthony Gordon und dann Rashford auf links bringen, einfach um das 2-0 zu machen. Denn ich meine, das haben wir bei 96 auch oft genug gesehen.
Ja.
Ja, da, auch jetzt in unserer Aufstiegssaison, gerade gegen Nürnberg.
Ja.
Ja, du liegst 3-2 vorne und denkst so, ah, jetzt haben wir's.
Mhm.
So, und was passiert? Der Gegner denkt sich so, oh ja, gut, 10 Minuten haben wir noch. Lass mal irgendwie vielleicht
noch mal was suchen, ja.
Vielleicht fällt noch was vom Laster. Ja, also, weiß ich, 200 Jahre Fußballgeschichte zeigen doch, dass die Mannschaft, die sich hinten einmauert, am Ende den Kürzeren zieht.
Häufig, ja.
Also,
ja.
Sehr, sehr, sehr häufig. Ne? Und ich meine, klar, wenn du jetzt gegen eine schlechtere Mannschaft spielst du das 1-0, dann stellst du dich hinten rein, verwaltest es, ist ja gar kein Problem. Aber du spielst gegen Lionel Messi und Julian Alvarez und wie sie alle heißen.
Ja.
So, und denkst, du kannst da irgendwie eine halbe Stunde einfach chillen hinten.
Ja, und die machen aber auch, das muss man dann den Argentiniern auch lassen, so unsportlich, wie dann zum Teil der Jubel ist oder auch die Aktion nach dem 2-1, also Emiliano Martinez, der sich dann fallen lässt, sich noch an den Hintern greift, dabei lächelt und sagt, oh, ich bleib jetzt hier noch ein bisschen
liegen. Ja, mit unerträglichen Schmerzen, ja.
Ja, genau, also solche Unsportlichkeiten, mal abgesehen davon, dass das nicht okay ist, die Argentinier machen das enorm intelligent.
Ja.
So, die spielen den Ball zu Messi. Messi holt sich den Ball bewusst,
mhm.
ja, und läuft seine Stafetten. Im Zweifel in die falsche Richtung. Ja, der läuft im Zweifel einfach zu seinem eigenen Torwart mit dem Ball oder ins Seitenaus oder sowas. Also der weiß ganz genau, wie man solche Spiele dann auch zum Schluss unangenehm lang zieht für den Gegner, wenn der keine Zeit hat. Fängt sich dann logischerweise den einen oder anderen Tritt, das weiß er auch, aber der versucht gar nicht, den Ball zu verlieren, sondern weiß um seine Ballsicherheit und macht sich da ein Spielchen draus. Deswegen, die Argentinier zum Schluss, analog zu dem Ägypten-Spiel, ein Spiel wieder gedreht,
ja.
Das muss man ihnen auch lassen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Argentinien ein Spiel für sich dann dreht, entscheidet. Mhm. Ich weiß nicht, haben die Schweizer vorweg gelegen bei Argentinien?
Boah, das weiß ich direkt so.
Ich glaube, das auch nicht.
Ein Doje
hat das eins sogar. Das dritte Mal, dass die Argentinier in ein Spiel drehen, in dem Fall.
Ja.
Mindestens, wenn nicht sogar mehrfach. Schreibt es aber in die Kommentare, wenn ich hier komplett falsch liege. Also das ist schon extrem ausschlaggebend auch darüber und zeigt auch viel über den Mannschaftsgeist, dass eben nicht aufgegeben wird. Das andere ist, ist am Ende auch, wie gesagt, natürlich ist es unsportlich, aber das sind beides Top-Mannschaften und beide Mannschaften sind verdient auch im Halbfinale gewesen. Mit dem unglücklichen Ende für die Engländer, die sich jetzt 2 Jahre lang Zeit haben, Football nach Hause zu bringen,
ja,
und den dann
wieder
auch zu Hause zu lassen, den Pokal. Ja. Also da gibt es halt wieder eine große Chance und ich glaube auch, dass die englische Mannschaft jetzt eher eine positive Perspektive für die Zukunft hat, als dass es jetzt bergab geht. Da können wir gespannt sein, Philipp.
Ja, also wenn du im Halbfinale gegen Argentinien ausscheidest, ist es sicherlich gar keine Schande, ne? Auch wenn du jetzt so einen Kader wie England hast. Ich meine, du hast ja auch die Argentinier an den Rand des Ausscheidens gebracht. Nur, was ich halt bei den Argentiniern so schade finde, ist halt, in der ersten Halbzeit spielen sie so unfair und so unsportlich.
Ja.
Und in dem Moment, wo sie in der zweiten Halbzeit anfangen, Fußball zu spielen, besiegen sie die Engländer.
Ja.
Na, also das finde ich halt so traurig, weil Argentinien ist eine geile Mannschaft. Aber ich finde jetzt so ein bisschen wie Real Madrid, so dieses unsympathische Treten und Arrogante und so. Das haben die gar nicht nötig. In dem Moment, wo sie hinten lagen und gemerkt haben, oh scheiße, wir müssen jetzt hier mal produktiv spielen,
ja,
haben sie einen geilen Fußball gespielt und extrem viele Chancen sich rausgearbeitet.
Das ist so, ja.
Ja, und deswegen, liebe Argentinier, probiert es doch gegen Spanien bitte direkt mit Fußball spielen.
Ja, es wird auch notwendig sein im Finale, Philipp. Ich glaube, um da hinzukommen, Spanien gegen Argentinien im Finale. Es wird ein großes Finale, glaube ich. Ein spannendes Finale auch, denn die Spielanlagen sind nicht grob unterschiedlich. Du hast bei Argentinien auch nicht die Sprinter, du hast keinen Di Maria mehr auf den Flügel, der dann die Flanken schlägt oder was, sondern du hast auch einen spielerischen Anteil mit einem Messi aber als Zentrum, während du bei Spanien nicht einen Messi hast, sondern mehrere Spielmacher quasi in einem Team. Das könnte enorm interessant werden, Philipp. Die Tore, und wir haben es drüber gesprochen, das letzte Mal, dass wir drüber sprachen, hatte Spanien 11 Tore, jetzt haben sie 13 Tore. Ist immer noch exorbitant wenig, wenn ich mir Argentinien dagegen angucke, die logischerweise gestern auch 2 Tore geschossen haben, nur vorher halt schon sehr viel mehr. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass unsere lieben Argentinier tatsächlich das Back-to-Back hinbekommen könnten. Weil, und das ist das weniger die spielerische Anlage als dieser Wille, das zu tun und es wieder zu tun. Mhm. Also dieser Wille, auch Spiele noch zu drehen, der Kampfesgeist, der dabei ist, den kann man negativ auslegen, wenn es halt gedreht wird, klar.
Ja.
Aber es zeigt ja auch, wie wichtig ihnen diese Spiele sind und wie wichtig dieses Turnier ist für die Argentinier. Ich weiß nicht, ob ein Jamal damit so gut klarkommt, wenn Simeone ihm die ganze Zeit auf den Füßen steht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie gut die spanische Mannschaft damit klarkommt, wenn so viel gestört wird, so viel getreten wird. Mhm. Und die Frage ist, wird der Schiedsrichter das im Finale so durchgehen lassen? Ne?
Ja, das ist genau. Also den Schiedsrichter würde ich gerne einfach mal ausklammern fürs Finale, weil ich einfach hoffe, dass das passt. Ne? Also dass sie da die richtige Wahl treffen.
Ja.
Und ich einfach hoffe, dass wir am Montag oder am Dienstag nicht über den Schiedsrichter reden. Und um zum Sportlichen zurückzukommen, natürlich, also das wird natürlich ein Riesenfinale, ne? Weil natürlich Argentinien eine absolute Fußballnation ist und die Spanier natürlich auch.
Naja, beide. Ne?
Von daher, also das wird auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Was ich allerdings glaube, weil du sagtest, wenn die Argentinier so aggressiv dann auch gegen die Spanier das probieren, ich glaube, das werden sie nicht schaffen, weil die Spanier viel mehr den Ball zirkulieren lassen.
Mhm, dass du gar nicht zum Spieler
also
kommst, den umzutreten.
Die Engländer haben ja im Prinzip alles auf Bellingham gesetzt als Spielmacher.
So ist es, ja.
So, und da die Spanier ein ganz anderes System spielen und es da ja kein Zielspieler gibt, wird wahrscheinlich die Möglichkeit gar nicht da sein, dass ein Spanier lange genug den Ball hat, um sozusagen ihn aufs Korn zu nehmen. Mit Sicherheit werden die Argentinier ähnlich aggressiv starten wie gegen die Engländer, einfach deshalb, weil es gut geklappt hat. Das einzige Problem, und das sagst du richtig, ist eben, wenn sie es tatsächlich schaffen, irgendwie einen Ausnahmekünstler irgendwie auszuschalten, ob jetzt Deckung oder eben physisch, das wird sich sicherlich zeigen. Aber auch Jamal dürfte das mittlerweile in der Champions League oder auch aus dem El Clasico gewohnt sein, dass er da mal ordentlich auf die Socken kriegt. Von daher glaube ich, dass das wird schon hinhauen. Und auf der anderen Seite muss man einfach mal sehen, der argentinische Linksverteidiger Tagliafico ist jetzt auch nicht gerade Weltklasse unterwegs.
Nee, das stimmt.
Also ähnlich wie bei Frankreich, die beiden Außenpositionen bei Argentinien, die Schwachstelle. Hm. Ne? Und gerade bei den Spaniern, die ja sehr gerne über die Außen ins 1:1 gehen, glaube ich, wird es eine interessante Situation, wo dann auf jeden Fall die Sechser der Argentinier auf jeden Fall zum Doppeln rauskommen müssen. Und andersherum, ja, ist natürlich wieder die Frage, schafft es Messi, das Spiel an sich zu reißen? Ne? Und,
ja.
Und da steht er dann auf der seiner rechten Seite dann gegen Marco Correa, einen unserer Lieblingsspieler.
Ja.
Der sicherlich besser ist als der argentinische Linksverteidiger, aber der muss halt gegen Messi spielen. Ne? Also ich meine, wer ist da schon gut genug, gegen Messi zu spielen? Aber die Spanier bisher mit einem Gegentor erst.
Ja.
Gegen die Belgier wissen auch, wie man gegen gute Gegner verteidigt. Ne? Haben es auch geschafft, die Portugiesen zu Null zu halten mit den Einzelkönnern. Belgien eigentlich schon irgendwie dann doch niedergerungen und Frankreich, wenn wir ehrlich sind, sehr souverän geschlagen. Also die Spanier brauchen sicherlich keine Angst zu haben vor Argentinien. Und die Argentinier sollten sich dringend überlegen, wie sie es schaffen, den spanischen Abwehrriegel
zu brechen,
zu überwinden. Dann, ja,
das überhaupt zu schaffen. Werden wir konkret. Oh, wer wird Weltmeister?
Also, ich werd jetzt mein Spanien-Trikot auspacken. Sag ich dir, also einfach schlichtweg, weil und jetzt, auch wenn es jetzt ein bisschen irgendwie nachtragend klingt.
Ja, ich hab's gehört.
Und es ist, und Kai, ich bin ehrlich, ist es auch.
Ja.
Ich gönn's einfach den Argentiniern nicht, weil ich mag das nicht, so Fußball zu spielen wie die Argentinier gegen England.
Ja.
Und ich finde, das ist kein Vorbild für Jugendspieler, Fußball so zu interpretieren, dass man dem Gegner physisch schadet, um am Ende ein Fußballspiel zu gewinnen.
Ja.
Und ich finde sowas und auch diese Überheblichkeit, diese Arroganz, dieses Unsympathische, sowas sollte einfach nicht zum Erfolg führen. Und deswegen, allein deshalb bin ich für Spanien.
Das kann ich nachvollziehen. Ich bin für Spanien, weil ich Anfang der Tipprunde Spanien als Weltmeister getippt habe.
Oha.
Heißt, meine Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Oh ja.
Da jetzt Auswahl zu nehmen. Naja, die Spanier werden Weltmeister aus dem Grund, weil sie eben bisher mit kaum Gegentoren die Spiele beendet haben. Mhm. Hatte einen Grund, nicht weil die Gegner so schwach waren, die sie hatten, sondern weil sie einfach enorm stark routiniert verteidigen, kaum Ballverluste haben. Und Argentinien braucht den Ball genauso, wie Frankreich den Ball braucht, um ihr Spiel zu machen. Auch ein Lionel Messi braucht diesen Ball.
Ja, genau.
Das werden die Spanier wissen, zu verteidigen und auszuschalten. Cucurella ist fies genug, als dass er wüsste, dass er sich eine gelbe Karte holen kann, bevor er die rote bekommt. Also der weiß auch, wie man den Messi nerven kann. Ob er ihn stoppen kann, weiß ich nicht.
Genau.
Und so wird es am Ende für die Spanier 2:1 ausgehen. Das, was nicht passieren darf, ist, dass die Argentinier ins Hintertreffen geraten. Also es darf andersrum, dass die Argentinier die Möglichkeit haben aufzuholen. Dann wird es enorm schwierig. Der Support vor Ort ist definitiv bei den Argentiniern.
Das sehe ich auch so, ja.
Das hast du im England-Spiel jetzt auch gemerkt, dass da einfach irre viele Fans waren, die dort für Argentinien gecheert haben. Heißt, es darf nicht passieren, dass Spanien 2:0 vorne liegt. Die Argentinier drehen das. Wenn Argentinien 1:0 vorne liegt, kann ich mir wiederum gut vorstellen, dass die Spanier eine Chance haben, dann das 1:1 und dann das 2:1 zu spielen. Die Dynamik darf sich nicht Richtung Argentinien entwickeln.
Genau, Kai, ist eigentlich ein sehr gutes Vorzeichen für das Spiel, weil normalerweise ist es ja so in dem Turnier, wenn Spanien das erste Tor macht, kommen sie weiter.
Ja.
Einfach, weil sie kein Gegentor kriegen.
Richtig. Ne?
So, und da du ja richtig gesagt hast, dass die Argentinier jetzt dreimal zurückgekommen sind nach Rückstand, sage ich einfach, zählt das jetzt einfach bei den Spaniern nicht. Na, also wenn du jetzt in so einem fulminanten Spiel wie gegen die Engländer es schaffst, zurückzukommen, ich meine, Ägypten hin oder her, aber es war immer noch Ägypten.
Ja, ja.
Und Schweiz ist auch Schweiz. Aber England ist halt ein anderes Kaliber. So, und jetzt schaffst du es, dreimal zurückzukommen. Und deswegen, und ich hoffe, die Spanier wissen das auch, dass sie sich dann auf dem 1-0 nicht ausruhen. Aber haben sie ja gegen Frankreich bewiesen, dass sie das auch nicht getan haben. Mhm. Die haben einfach stumpf ihren Stiefel runtergespielt. Und deswegen, und das ist eigentlich jetzt das Schöne an dem Finale, ist es eigentlich egal, wer in Führung geht, die andere Mannschaft ist auf jeden Fall in der Lage, zurückzukommen.
Ja.
Sei es über den Teamgeist, über die Fans, über den Einsatz bei den Argentiniern oder sei es einfach stumpf über den Ballbesitz und dann irgendwann geht halt eine Chance rein, wie bei den Spaniern. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es wahrscheinlich ähnlich aufregend wird wie das England-Spiel.
Ja.
Nur, dass wir, glaube ich, mehr schöneren Fußball sehen.
Genau, dass es weniger Gekloppe wird und mehr Ballstaffetten, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Heißt, die Spanier werden Weltmeister, Argentinien Zweiter,
ja.
Frankreich, England, das machen wir vielleicht ganz kurz. Beide irgendwie auch enttäuscht darüber, dass sie nicht im Finale stehen. Wir hätten, glaube ich, auch gerne das Finale am Ende gegeneinander bestritten, so in der Kombination.
Ja.
Jetzt sind die Erbfeinde im Spiel um Platz 3 dabei und die Franzosen werden das gewinnen, gehe ich fest von aus. Die Engländer mit einem Tag weniger Erholungszeit, die Engländer mit dem dann im Schnitt doch schwächeren Kader, wie ich finde, bei den Franzosen dann doch mehr offensiv Firepower bei. Harry Kane ist, die haben natürlich die Engländer auch, klar, aber die Franzosen haben bewiesen, dass sie auch ordentlich häufig das Tor treffen können.
Mhm.
Insofern glaube ich, bei dieser WM ein bisschen besser eingestellt. Die wollen sich vernünftig verabschieden. Die Engländer dann einfach doch zu viel Enttäuschung dabei, dass es das Finale nicht war, weil man so kurz davor war.
Genau, mache ich auch ganz kurz, sehe ich auch so. Also bei England die Trauer und Enttäuschung und Wunden lecken noch zu groß. Ja. Und bei den Franzosen nach dem beschissenen Spiel gegen die Spanier wollen sie, glaube ich, nochmal zeigen, was sie drauf haben. Von daher werden die Franzosen, glaube ich, gegen die Engländer gewinnen. Ergebnis ist mir völlig Wumpe. Ich habe getippt 3-1 für Frankreich. Ist ein schöner Moment, die Leute nochmal spielen zu lassen, die bis jetzt noch nicht gespielt haben. Irgendwie Ersatzkeeper oder,
das stimmt.
Oder der fünfte Innenverteidiger oder der 28. Stürmer oder so. Von daher wird es da sicherlich die ein oder andere Rotation geben. Vielleicht
darf Baumann mitspielen.
Ja, vielleicht, genau. Aber das Spiel können sie halt auch eigentlich sein lassen. Ist eigentlich auch egal bei der Weltmeisterschaft. Aber von daher, es findet auch statt.
Es findet auch statt. Am Samstag das Spiel um Platz 3 dann.
Ja.
Und am Sonntag das grandiose Finale Spanien gegen Argentinien.
In East Rutherford, New Jersey.
New Jersey, auf diesem Hardcourt-Platz.
Genau.
Wo sonst die Patriots, glaube ich, gewinnen, ne?
Nee, New York Giants.
Die New York Giants.
New York Giants und New York Jets.
Ja, gut, genau. Okay. Philipp, also das ist unsere Prognose fürs Finale, dann am Sonntag. Wir hören uns noch einmal zur Nachbetrachtung des Finales und der WM dann nächste Woche.
Genau, und wir haben für euch noch ein kleines Schmankerl, das haben wir schon aufgenommen, deswegen können wir das hier so selbstbewusst anpreisen. Wir haben uns natürlich das deutsche Ausscheiden angeguckt, da haben wir für euch dann nach der Finalfolge, wenn ihr von der WM nicht genug kriegen könnt und noch mal ein bisschen,
so ist es,
bisschen unser Ausscheiden verarbeiten wollt. Ja, und
die
wollt,
Prognose für das, was kommt. Denn
genau.
Bisher gibt es keinen neuen Trainer. Die DFB-Mannschaft ist führungs- und trainerlos.
Ja.
Ob sich daran was ändert, bis dahin wissen wir nicht. Aber
ich finde es einfach sehr sympathisch vom DFB, dass sie noch warten, bis wir unsere Folge veröffentlichen,
so.
Um dann den neuen Trainer vorzustellen.
Für die Analyse, dann kann ich Bernd anrufen und sagen, und jetzt ist sie raus, ihr könnt also loslegen.
Genau, genau.
Das ist super.
So machen wir das. Das heißt, ihr hört auf jeden Fall noch zweimal von uns.
Definitiv.
Zur WM und danach müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir eine kleine Sommerpause.
Da waren intensive Wochen,
genau.
Mit vielen WM-Folgen und die Vorbereitung für die neue Bundesliga-Saison laufen. Wir wollen uns aber auch nochmal die Ruhe gönnen und werden deswegen noch eine kleine Sommerpause einlegen und werden dann erstmal pausieren. Für heute aber, Philipp, heißt es, du hast es schon gesagt, Trikot bügeln,
genau.
Rauslegen,
ja.
Nochmal dreimal zum lieben Gott. Und dann
genau.
Heißt es am Sonntag La Furia Roja gegen La Albiceleste.
Albi Celeste.
Guck genau. Mal, Albi Celeste.
Genau.
So, guck mal, mein Spanisch ist magnifik, wie der Italiener sagt.
Genau.
Damit verabschieden wir uns für heute, Philipp. Und schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder viele Phrasen und ein bisschen Sport gibt.
Ja. Bis dahin. Ciao, ciao.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.